Die Zeichen der Zeit erkennen. Der Gott Israels, unser Gott, verändert sich nicht. In Matthäus 24 lesen wir dieses Gleichnis oder dieses Bild vom Feigenbaum. Jesus spricht ja hier in diesem Kapitel über die letzte Zeit, über die Endzeit. Endzeit bedeutet die Zeit direkt vor der Wiederkunft, der zweiten Wiederkunft von Jesus zurück auf diese Welt. Und er sagt Jesus in Matthäus 24, 32 bis 35, der Feigenbaum soll für euch dafür ein Beispiel sein. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen. Dann könnt ihr sicher sein, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Ja, ich sage euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles zu geschehen beginnt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Die Zeichen der Zeit erkennen. Sehr schnell sind wir dann bei den Ausführungen aus dem Matthäusevangelium über Kriege, Erdbeben, Naturkatastrophen. Die Liebe wird in vielen erkalten. Aber ihr Lieben, wenn wir die Bibel, die Heilige Schrift mit einer jüdischen Brille lesen, wenn wir verstehen, dass es sich hier um ein jüdisches Buch handelt, mit Menschen, Autoren aus diesem Kulturkreis, dann wissen wir, zum Ende eines solchen Abschnittes kommen die entscheidenden Aussagen. Und am Ende von Matthäus 24 kommt dieser Hinweis auf den Feigenbaum. Oder wir lesen auch davor schon den Hinweis, das Evangelium vom Reich Gottes wird verkündet werden bis an die Enden der Erde, im Vers 14. Unser Fokus bei den letzten Dingen oder bei den Zeichen der Zeit soll nicht sein, die Erdbeben, die Kriege, die Liebe erkaltet, alles wird immer dramatischer. Ja, die Bibel sagt es uns ganz deutlich und wir können davor unsere Augen auch nicht verschließen. Aber Gemeinde ist berufen, in dieser Welt Licht zu sein, so wie Christus das Licht der Welt ist. Wir sind berufen, den Unterschied zu machen. Wir sind von Gott hineingestellt als Könige und Priester. Der Feigenbaum soll dafür ein Beispiel sein. Die Ausleger sind sich einig, der Feigenbaum ist Israel. Wenn seine Zweige saftig werden und die Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Seit 1948, seit der Gründung des Staates Israel, leben wir wirklich in der letzten Zeit. Der Feigenbaum Israel ist ein Beispiel. Seine Zweige werden saftig. Dieses Land, was eine Wüste war, wird wieder besiedelt. Es ist ein Wunder. Wenn wir sehen, wie Menschen in dieses Land kommen zu Millionen, wir haben einige Bilder gesehen. Ich wünschte, ich könnte euch mitnehmen auf einige meiner Israel-Reisen, um es live zu erleben. Über 9 Millionen Menschen leben heute in Israel. Davon sind über 3,5 Millionen von den Enden der Erde zurückgekehrt. Gott handelt. Es geht nicht vordergründig um Israel, es geht um den Gott Israels. Er sagt nämlich, ich tue das nicht für euch, sondern um die Ehre meines Namens herzustellen. Denn es sah doch lange Zeit so aus, als wenn nicht nur Israel am Ende ist, als wenn nicht nur die Juden am Ende sind, als wenn auch ihr Gott am Ende zu sein scheint. Über Jahrhunderte waren jüdische Familien, Männer und Frauen gedemütigt, immer wieder verfolgt und all das im großen, dunkelsten Finale der Weltgeschichte im Holocaust, wo unsere Generation, unsere Vorfahren direkt beteiligt waren oder weggeschaut haben, wie über 6 Millionen Juden deportiert, entrechtet, enteignet und schließlich ermordet wurden. Es sah nicht gut aus für das jüdische Volk. Es sah nicht gut aus für den Gott der Juden. Wo ist er? Gibt es ihn noch? Kann er heute noch handeln? Oder hat er sich zurückgezogen? Hat er vielleicht sein Volk fallen gelassen? Die Zeichen der Zeit erkennen, ihr Lieben, ist nicht primär auf Kriege und Erdbeben und Naturkatastrophen fokussiert zu sein. Und dass ja sowieso alles den Bach runtergeht und die Liebe in vielen erkaltet, ja, davon spricht Jesus zu seinen Jüngern. Und damit spricht er auch heute zu uns. Aber dann kommt so mehr am Ende dieses Abschnittes der Feigenbaum Israel. Achtet darauf, wenn der Feigenbaum, wenn die Zweige saftig werden. Und in Vers 14, das Evangelium vom Reich Gottes wird verkündet werden bis an die Enden der Erde. Himmel und Erde werden vergehen. Vers 35, meine Worte haben für immer Bestand. Wir haben einen treuen Gott. Und wenn du Gott kennenlernen willst, wenn du Gott erfahren willst, wenn du ihn testen möchtest, wenn wir ihn testen wollen, ob er wirklich so ist, wie er sagt, dann kommen wir nicht daran vorbei, seine Geschichte mit seinem Volk Israel anzuschauen, zu studieren, zur Kenntnis zu nehmen. Wenn du an Gott glaubst, kannst du diesen Glauben nicht von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs trennen, von diesem Gott der Juden. Ohne das jüdische Volk gäbe es nicht diese Gemeinde in Puchheim. Ohne jüdische Männer und Frauen hätten wir nicht die Heilige Schrift. Wir haben ihnen so viel zu verdanken. Und wir sehen Gottes Treue, wie er sie nicht fallen gelassen hat, wie er sie zurückbringt von den Enden der Erde, wie wir am Feigenbaum sehen, da passiert etwas. Vielleicht löst das bei dir negative Gefühle aus. Vielleicht waren auch in deiner Familie, bei deinen Vorfahren einige dabei, die mit beteiligt waren an dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte oder die weggeschaut haben, die gesagt haben, wir haben ja nichts gewusst, nichts gesehen. Egal, oder gehörten deine Vorfahren vielleicht sogar zu den ganz mutigen Männern und Frauen, die sich gegen diese Herrschaft der Nationalsozialisten gewandt haben, egal, ob wir eine positive oder negative Familiengeschichte haben. Gott ist immer derselbe. Und das gibt uns Menschen Hoffnung. Er verändert sich nicht. Sein Wort ist wahr. Und darauf können wir bauen. Himmel und Erde werden vergehen. Letztendlich wird auch die beste Politik, unser klügstes und menschlich bestes Verhalten diesen Planeten nicht retten. Himmel und Erde werden vergehen. Eine neue Erde kommt, ein neuer Himmel kommt. Gott hat es versprochen. Fragt mich nicht, wie das aussehen wird, wie das sein wird. Ich kann es euch nicht erklären, aber ich glaube es. Und je mehr ich Gott erfahre, umso mehr vertraue ich ihm. Da ist ein guter Gott. Und er beweist seine Güte an dem Volk der Juden. Welch ein Wunder. Vor kurzem haben wir mit einer Regisseurin, Ilona Rotin, die lange Zeit für den WDR gearbeitet hat, heute freiberuflich tätig ist, haben wir einen Dokumentarfilm zur Premiere gebracht in Berlin. Die sächsischen Israel-Freunde haben es finanziert und bei der Premiere in Berlin, ein Film über Judäa, Samaria, kamen einige der Bewohner von Judäa und Samaria zu Wort. Ich bin schon mehrfach in Judäa und Samaria gewesen, in Bethel, in Ariel, der größten Stadt, in Shiloh, dort wo 300 Jahre die Bundeslade stand. Es sind steinige, bis 800 Meter hohe Berge, windig, unwirtlich. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass dort Menschen leben, dass es dort größere Städte gibt. Einige Hirten mit ihren Schafsherden sieht man, wie die Tiere auf dem kargen Untergrund so nach den letzten grünen Hälmchen suchen. Und dort steht man dann oben, blickt über die Landschaft von Judäa und Samaria. Dort war 300 Jahre die Bundeslade, die Gegenwart Gottes präsent. In Bethel sah Jakob die Engel auf- und niedersteigen auf der Himmelsleiter. Und heute entstehen dort Städte, Ortschaften. Wein wird angebaut. Könnt ihr das glauben? Gott heilt nicht nur das Volk, die Menschen, er heilt auch das Land. Wir haben in diesem Film, der vor kurzem seine Premiere hatte in Berlin, auch gesehen, wie eine Familie dort Weinanbau betreibt und wie sie einen exzellenten Wein machen. Und wir haben diesen Wein verkostet. Ich kann euch sagen, ein richtig guter Rotwein in höchster Qualität. Gott wirkt. Gott stellt uns nicht nur in unserem Inneren wieder her, in unserem Geist, in unserem Herz, wie die Bibel es nennt, sondern Gott sorgt dafür, dass dieses Land, was so lange brach lag, wieder besiedelt wird. Israel hat von den westlichen Nationen die höchste Geburtenrate. Es sind etwa 3,1 Kinder. Die Statistiker haben ja auch eine Nachkommastelle. 3,1 im Vergleich Deutschland hat nicht mal 1,5. Viele westliche Nationen haben irgendwo zwischen 1, 1,8. Israel hat über 3 Kinder pro Frau im Durchschnitt. Israel hat so viele Nobelpreisträger. Das jüdische Volk ist führend mit Hightech-Unternehmen. BMW, Mercedes, Audi kooperieren seit einigen Jahren. Es wird kaum in den Medien berichtet, mit israelischen Hightech-Unternehmen, um sich fit zu machen für die Herausforderungen der kommenden Jahre. Immer mehr jüdische Männer und Frauen kommen zum Glauben an den Messias. Sie finden den Messias, auf den das jüdische Volk ja bis heute noch wartet. Tausende finden den Messias. Es gibt eine wachsende jüdisch-messianische Bewegung, nicht nur weltweit, sondern in Israel. Ist es nicht wunderbar? Gott handelt. Er stellt sein Volk äußerlich und innerlich wieder her. Warum spreche ich darüber? Warum spricht die Heilige Schrift darüber? In hunderten Bibelstellen können wir davon lesen. Wir haben nur 100 Bibelstellen zusammengestellt. Das kleine Heft heißt Biblische Prophetie. Ich empfehle es euch. Es sind einfach 100 Schriftstellen, ohne Kommentare. Wie denkt Gott über Israel? Was sagt Gott über das Land und die Menschen? Was geschieht heute? Was erfüllt sich, was hunderte Jahre vor Christus Propheten vorhergesagt haben? Es ist faszinierend. Wenn wir Gott wirklich vertrauen wollen, dann brauchen wir ein Verständnis, wie Gott mit seinem Volk Israel umgeht. Die Zeichen der Zeit erkennen heißt eben auch besonders, auf Israel, auf das jüdische Volk zu schauen. Und wahrzunehmen, zu registrieren, was Gott dort tut. Himmel und Erde vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Unser Gott bleibt derselbe. Und unser Gott ruft uns heute und auch damals das Volk immer wieder zur Umkehr, zum Neuanfang. Heute ist ein Sonntag des Neuanfangs. Heute ist nicht eine Veranstaltung, die wir abhaken. Ich bin im Gottesdienst gewesen, habe gebetet, ein paar Lieder gesungen. Ich fühle mich etwas besser. Das wäre viel zu wenig. Heute ist die Gelegenheit, neu diesen Gott im Glauben kindlich zu berühren. Ihn mit hineinzunehmen in deine Wochenplanung. Sich nicht zu fürchten vor der kommenden Woche, die morgen früh beginnt, sondern zu sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Der Gott, der treu ist zu Israel, der dieses Volk sammelt und wiederherstellt, innerlich und äußerlich, das ist auch mein Gott. Und dieser Gott ist verlässlich. Sein Wort, die Heilige Schrift, kann ich hineinnehmen in mein Lebensumfeld, in meine Welt, in meine Familie, in meine Arbeitsstelle, an meine Universität, in meine Umstände. Dieser Gott kann hineinkommen in meine Situation, da wo ich mich bewege und befinde. In 1. Samuel 7, in den Versen 7 bis 12, lesen wir solch eine mutmachende Begebenheit, wo Gott seinem Volk neu begegnet. Die Philister erfuhren, dass sich die Israeliten in Mizpah versammelt hatten. Ihre 5 Fürsten riefen schnell das ganze Heer zusammen und sie rückten gegen Israel aus. Als die Israeliten in Mizpah davon hörten, packte sie die Angst. Bete doch, Samuel, baten sie eindringlich. Hör nicht auf, den Herrn, unseren Gott, anzuflehen und ihn zu bitten, dass er uns vor den Philistern rettet. Da nahm Samuel ein Lamm und verbrannte es vollständig als Opfer für den Herrn. Dabei rief er zu ihm um Hilfe für Israel, und der Herr erhörte sein Gebet. Während Samuel das Opfer darbrachte, waren die Philister schon nahe an Israel herangerückt und wollten den Kampf beginnen. Doch plötzlich versetzte der Herr die Philister mit einem lauten Donner in Angst und Schrecken. Und so schlugen die Israeliten sie in die Flucht und verfolgten sie von Mizpah bis hinter Bet-Kar. Die Philister erlitten eine große Niederlage. Nach diesem Sieg stellte Samuel zwischen Mizpah und Shen einen großen Stein als Denkmal auf. Bis hierher hat der Herr geholfen, sagte er, und nannte den Stein Ebenezer, Stein der Hilfe. Das ist doch eine ganz menschliche Reaktion. Als die Philister vor der Haustür sozusagen stehen und die Bedrohung groß ist, da erinnert man sich schnell an den Mann Gottes. Da gibt es doch einen, dieser Samuel, der ist ein bisschen komisch und eigentlich mögen wir den gar nicht so richtig, aber vielleicht kann der für uns beten. Wenn Menschen in Not sind, dann zählt nicht mehr, was früher war, sondern man klammert sich an jeden Strohhalm. Das war damals so und auch heute sind wir Menschen ganz genauso. Sie haben gar nicht daran gedacht, selber zu beten oder selber Gott zu suchen. Samuel, mach du mal. Du bist doch so ein Gottesmann. Du hast doch so eine Beziehung zu diesem Gott. Du kannst doch beten. Du bist doch trainiert und geübt darin, wie man Gottes Stimme hört und wie man mit ihm in Kontakt kommt und wie man seine Hilfe erfährt. Und Samuel betet. Samuel fleht zu Gott. Die Gefahr der totalen Vernichtung ist groß. Die Philister haben alle Leute gesammelt. Es war wahrscheinlich eine riesige Übermacht, die sich auf sie zubewegte. 5 Fürsten hatten sich zusammengetan. 5 Nationen, könnte man vielleicht heute sagen. 5 Länder gegen das kleine Israel. So wie damals war es immer wieder in der Geschichte. Und Gott zeigt bis heute seine Treue an seinem Volk. Und als Samuel betet und opfert, er opfert ein Lamm, und er ruft zum Herrn um Hilfe, er betet nicht nur, er meditiert nicht oder murmelt irgendwo leise einen Stoßseufzer, nein, er schreit. Er ruft zum Herrn. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn Menschen in Todesgefahr sind, dann flüstern sie nicht, dann schreien sie. Und es würde uns genauso gehen. Er ruft zum Herrn um Hilfe. Und dann kommt es. Und der Herr erhört sein Gebet. Und während dieser Zeit, scheinbar vertane Zeit, das Opfer, das Lamm, das dauert ja alles. Er ruft zu Gott, sind die Feinde ganz nahe herangerückt. Es gibt keinen Ausweg mehr. Sie haben sie wahrscheinlich umzingelt. Sie stehen sozusagen vor der Tür und wollen mit dem Kampf beginnen. Und dann kommt es. Doch plötzlich versetzte der Herr die Philister mit einem lauten Donner in Angst und Schrecken. Und das Blatt wendet sich. Das kleine Israel bekommt Mut. Sie greifen zu den Waffen. Nicht Gott schlägt die Philister. Gott wendet das Blatt. Und sie jagen ihnen nach. Und die Philister erleiden eine große Niederlage. Welch ein Wunder! Und so war es immer wieder in der Geschichte des jüdischen Volkes. So oft gab es keinen Ausweg mehr. So oft war alles am Ende. Scheinbar abgeschlossen, das Buch geschlossen, die Kapitel beendet und alle schauen zu und sagen, das war's. So war das auch 45. Die Nationen sagten, das war's mit den Juden. Sind am Ende. Keine Hoffnung mehr. Und dann 1948, die Gründung des Staates Israel. Am nächsten Tag erklären viele Fürsten, Nationen ihnen den Krieg, eine riesige Übermacht. Und immer wieder, wenn ihr euch die Landkarte anschaut, das kleine Israel von ihrer Größe und die gewaltigen Nachbarländern, nehmt mal zu Hause eine Landkarte zur Hand, schaut es euch an, welch ein Wunder. Und bis heute sind sie am Leben. Und bis heute sind sie nicht nur am Leben, sondern gewachsen und sind eines der hochentwickeltsten Länder der westlichen Welt. Die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und wie es vorhin schon genannt wurde, 50 Nationen waren am letzten Donnerstag, vor 3 Tagen, in Yad Vashem, in Jerusalem versammelt. Auch unser Bundespräsident war dabei. Regierungsvertreter aus 50 Nationen, das gab es noch nie zuvor. Das ist so ein kleines Land, 50 Nationen gleichzeitig kommen. Könnte es sein, dass auch hier sich Bibelworte erfüllen vor unseren Augen? Jesaja 2, in der letzten Zeit werden die Nationen hinaufziehen zum Haus des Herrn. Und das Haus des Herrn, der Berg des Herrn, Zion, wird höher sein wie alle Nationen. Könnte es sein, dass wir noch große Wunder sehen werden, die vor uns stehen? Dass es erst der Anfang ist? Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Aber ich verstehe, Gott hat mich errettet. Jesus Christus wurde mein persönlicher Herr. Ich werde den Tag nie vergessen, als ich in einer großen Kirche, in einem Jugendgottesdienst, das erste Mal so diesen Schritt mit Jesus gemacht habe. Es war die Nikolaikirche in Leipzig, ein großer Jugendtag, damals in der DDR. Ich komme aus Ostdeutschland. Wie ich nach vorne gegangen bin mit klopfendem Herzen. Ich wollte gar nicht gehen, aber ich merkte, das ist eine heilige Stunde. Wenn ich mich jetzt nicht aufstehe, wenn ich mich jetzt nicht bereit bin zu blamieren, auch vor meinen ganzen Freunden, die mit dabei waren, alle mit langen Haaren und Blue Jeans. Wir waren ja cool, ne? Da will mir ja keine Schwäche zeigen. Aber Gott sei Dank bin ich aufgestanden mit klopfendem Herzen. Ich bin nach vorne gegangen. Über 100 junge Menschen gingen in einen Gottesdienst nach vorne, knieten sich vorne hin. Wir bekannten unsere Schuld und sagten, Jesus, komm in unser Leben. Wir wollen mit dir leben. Und wir haben uns kurze Zeit danach taufen lassen. Wenn ich persönlich weiß, da ist ein Gott, der zu seinem Wort steht, dann gilt das auch für deine Familie. Dann gilt das auch für die Gemeinde. Der Gott Israels ist der Gott der Gemeinde. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist auch unser Gott. Unsere Herkunftsfamilie ist eine jüdische Familie. Wir sind nur hier, weil jüdische Männer und Frauen geglaubt und gebetet haben, lange, lange vor uns. Unser Glaube hat nicht mit Martin Luther oder mit Onken angefangen oder mit dem Baptismus oder mit den Herrnhutern. Der Glaube begann mit Männern und Frauen, die entgegen der sichtbaren Welt geglaubt und vertraut haben. Als ein Abraham in den Himmel schaute und die Sterne zählen sollte, kam er sehr schnell an sein Ende. Aber er vertraute Gott, obwohl es keine Hoffnung gab, dass er und seine hochbetagte Frau jemals noch Kinder haben würden. Er vertraute Gott. Und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Gott sagte, das ist mein Mann. Wow. Ich glaube in diesem Moment, der Himmel hielt die Luft an. Die Engel hielten die Luft an. Als dieser alte Abraham, später Abraham, sagte, vorstellen kann ich es mir nicht. Keine Chance, dass wir noch Nachkommen haben werden. Aber Gott, wenn du es sagst, dann geschieht es. Welch ein Moment der Geschichte. Und diese Persönlichkeiten werden wir eines Tages treffen. Wir werden sie sehen. Wir können mit ihnen Gemeinschaft haben in Gottes neuer Welt. Ihr Lieben, die Zeichen der Zeit erkennen, heißt Gott erkennen. Dass wir unser Leben an ihm festmachen. Dass wir nicht Angst haben vor den Philistern und ihren 5 Fürsten, die sich gegen unser Leben verbünden. Wir alle haben Kämpfe. Und die sind nicht nur am Sonntag und am Montag. Wir alle haben Herausforderungen. Jeder auf anderen Ebenen, auf anderen Levels, andere Situationen in unserem Leben. Aber was zählt ist, dass der Gott Israels, unser Gott, sich nicht verändert. Dass er für uns ist. Gott liebt seine Gemeinde und er möchte sie wiederherstellen, erneuern, beleben durch seinen Geist. Er ruft auch euch in Puchheim, er ruft euch in Bayern, in München, er ruft euch zurück zu ihm. Kommt zu mir, meine geliebte Gemeinde, ich möchte euch neu erfüllen mit meinem Wort und mit meinem Geist. Ich möchte euch zeigen, dass ihr Autorität habt, dass ihr keine kleinen Persönlichkeiten seid, sondern ihr seid Könige und Priester an Christi Statt. Ist es nicht gewaltig, diese Berufung, die Gott uns gegeben hat? Fürchte dich nicht vor der kommenden Woche. Fürchte dich nicht vor dem letzten Lebensabschnitt, der vor dir liegt, in dem du dich vielleicht schon befindest. Fürchte dich nicht, was mit deinen Kindern, Enkelkindern wird. Hab keine Angst vor dem nächsten Arztbesuch. Fürchte dich nicht, wenn du an deinen Kontostand denkst und an die Herausforderungen auf deiner Arbeit. Du hast einen großen Vorteil, wenn du ein Gläubiger bist. All die Situationen, die andere Menschen auch durchleben müssen, müssen auch wir durchleben. Und das ist gut so. Der liebe Gott hat uns noch nicht in den Himmel versetzt, sondern wir sind mit beiden Beinen mitten auf dieser Erde. Aber er möchte neu unsere Aufmerksamkeit. Dieser große Gott möchte sagen, schau doch, was ich mit Israel tun kann. Wie ich dieses Volk liebe, wie ich es wieder sammle und herstelle. Und dasselbe kann ich auch mit der Gemeinde tun. Dasselbe möchte ich mit dir tun, mit deiner Familie, dort, wo du lebst und dich bewegst. Da ist Hoffnung durch einen Gott, der sich niemals verändert. Der Alpha und Omega ist, Anfang und Ende. Und der Gott, der Abraham, Isaak und Jakob durch ihr Leben begleitet hat, dieser Gott ist auch dein Gott. Und der die Philister besiegt hat und plötzlich kam Gott auf den Plan und die Situation veränderte sich. Diese Hoffnung dürfen auch wir heute haben. Wir werden mit hineingenommen in Gottes Plan. Plötzlich bedeutet nicht, dass wir untätig auf dem Bett liegen oder den ganzen Tag im Internet rumzappen oder Fernsehen schauen. Nein, nein. Plötzlich bedeutet, Gott handelt und er nimmt uns mit hinein. Er gibt uns die Kraft, die Befähigung, dass wir mit ihm über Mauern springen, dass wir Begrenzungen überwinden, dass wir nicht aufgeben, dass wir sagen, Gott, du liebst deine Gemeinde und du stellst sie wieder her und du sammelst sie und du versorgst sie, so wie du Israel sammelst und wiederherstellst und versorgst. So tut er es auch mit seinem Leib. 50 Nationen waren versammelt vor 3 Tagen in Jerusalem. Ja, und unser Bundespräsident hat gute Worte gefunden. Er hat gesagt, ich verspreche heute erneut vor den Nationen der Welt und hier in Israel, dass Deutschland für immer an der Seite Israels stehen wird. Möge Gott ihm, uns Gnade schenken, dass den Worten Taten folgen. Philister erheben sich auch heute. Vielleicht haben sie heute andere Namen, treten anders auf, aber die Feinde Gottes schlafen nicht. Nie zuvor waren so viele Christen in Gefängnissen, mussten leiden um ihres Glaubens willen, wie heute im Jahr 2020. Hunderttausende, Millionen Christen werden verfolgt, weil sie an Jesus glauben. In so vielen Ländern der Erde werden Pastoren verhaftet, gefoltert, ermordet, einfach weil sie Diener Gottes sind. Und gleichzeitig gewinnt auch der Antisemitismus, dieser Hass auf Juden, auf alles Jüdische und das Reden von einer jüdischen Weltverschwörung, es gewinnt wieder neuen Zulauf. Juden wurden in Europa, in der EU ermordet, weil sie Juden sind. In Frankreich wurden in den letzten Jahren mehrere Juden, Kinder in einem Kindergarten, Holocaust-Überlebende, ermordet, niedergemetzelt, einfach weil sie Juden sind. Im letzten Oktober versuchte in Halle in Deutschland ein schwer bewaffneter Terrorist, Gewalttäter, am Yom Kippur, am höchsten jüdischen Feiertag, in die Synagoge einzudringen. Stellt euch mal die Schlagzeilen vor, wenn er hineingekommen wäre. In Deutschland, mit unserer Geschichte, am höchsten jüdischen Feiertag, ein Blutbad in einer Synagoge. Es wäre schrecklich geworden. Und wisst ihr, wer in dieser Synagoge war? Meine engste Kollegin, Nastja. Sie war dort in dieser Synagoge mit ihrem Mann. Seit 3 Jahren arbeite ich in Berlin in einem christlich-jüdischen Büro. Es ist das einzigste christlich-jüdische Büro. Wir haben nicht nur gemeinsame Projekte. Wir sitzen zusammen in einer Bürogemeinschaft jeden Tag. Wir arbeiten zusammen, wir planen zusammen, wir beraten Menschen, wir organisieren. Und die Nastja hatte uns kurz vor Yom Kippur gesagt, sie fährt mit ihrem Mann nach Halle. Und dann saßen die anderen Kollegen im Büro an unserem PC und wir haben E-Mails beantwortet. Wir sind eigentlich immer online. Wir sind ein internationales Hilfswerk in 60 Nationen. Es kommen Meldungen rein. Es sind Entscheidungen zu treffen. So sind wir online und plötzlich kommt oben dieser Balken. Breaking News. Anschlag auf die Synagoge in Halle. Ne? Wir haben sofort unsere Arbeit unterbrochen, haben uns die Nachrichten angeschaltet. Es gab schon eine Sondersendung. Und dann haben wir uns angeschaut und gesagt, Halle, Synagoge, da ist unsere Kollegin, die Nastja ist dort. Wir haben sie sofort angerufen, niemand geht's ans Handy, SMS geschrieben, WhatsApp, keine Antwort. Am Yom Kippur hat ein Jude sein Handy ausgeschaltet. Es wird 24 Stunden gebetet, gefastet, Gott gesucht. Sie hatten alle ihre Handys ausgeschaltet oder gar nicht mitgenommen. Es waren etwa 80 Personen in der Synagoge, junge, alte Familien, sie haben gebetet. Man liest die Psalmen, man liest das Buch Jona am Yom Kippur. Man richtet sich auf Gott aus und sagt, Gott, ich will umkehren, erneuere mich, ich brauche dich. Und es war nicht nur aus Berlin meine Kollegin da, es war auch ein Ehepaar aus den USA dabei als Gäste in Halle. Und die hatten ein Handy ausgeschaltet in ihrer Tasche. Und als sie am Beten sind, in so einem Raum wie hier, plötzlich hören sie draußen laute Knalle und Geräusche. Und Gott sei Dank war die Eingangstür verschlossen und über der Eingangstür war eine Kamera. Und auf dem Monitor sahen sie einen Mann vor der Tür mit Helm, mit Waffen, schwer bewaffnet, wie er immer in die Tür von ihrem Eingang hineinschießt. Man hat nachher bis zu 20 Einschüsse in dem Schloss gezählt. Ein Schlossermeister sagte mir, wenn du 20 Mal in ein Schloss hineinschießt, aus kurzer Entfernung, ist das Schloss hinüber, die Tür ist offen. Er hat versucht, die Tür aufzutreten. Er hat in die Tür hineingeschossen. Die Tür gab nicht nach. Das sehen Sie alles auf dem Monitor. Ne? Stellt euch vor, das passiert jetzt hier. Und dann sehen Sie auf dem Monitor, wie eine Frau vorbeiläuft. Einfach vorbeiläuft. Die spricht ihn kurz an. Als die Frau vorbei ist, erschießt er sie von hinten. Und sie liegt auf der Erde, er geht hin und schießt noch mehrfach in den leblosen Körper hinein. Könnt ihr euch vorstellen, was sie da empfunden haben? Das sehen sie auf dem Monitor. Kein Film, das ist live. In Halle. Todesangst. Die Frauen und Männer haben sich nach hinten in die Synagoge in eine Ecke verzogen. Und die 5 mutigsten Männer haben Stuhlbeine abgebrochen, Küchenmesser geholt und haben sich am Eingang aufgestellt. Vielleicht müssen wir unser Leben opfern. Wenn der reinkommt, hilft nur, wir stürzen uns auf ihn, opfern uns, um den Rest zu retten. Und dann haben sie mit diesem einen Handy, was die Familie aus Amerika dabei hatte, 110 angerufen. Und dann dauerte es 20 Minuten, bis die Polizei kam. Die Nastja sagte, am nächsten Tag saß sie bei mir im Büro und hat das alles erzählt. Sie war noch voll mit Adrenalin gepumpt. Sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen, die ganze Nacht Interviews gegeben für deutsche, israelische Fernseh-, Radiosender, Zeitungen. Und sie erzählte uns das am nächsten Tag. Es waren die 20 längsten Minuten ihres Lebens. Und dann kam nach 20 Minuten endlich eine Spezialeinheit. Und sie wussten, wir sind sicher. Der Attentäter war inzwischen geflohen. Man brauchte ja noch längere Zeit, um ihn dann nach einer Verfolgungsjagd endlich festnehmen zu können. Unterwegs hat er noch eine zweite Person ermordet, andere schwer verletzt. Ich denke, ihr kennt die Fakten alle. Es war tagelang in unseren Medien. Warum erzähle ich das hier? Christen werden verfolgt, aber auch jüdische Menschen sind wieder in Gefahr in unserem Deutschland, mitten in Europa, in Frankreich, in England, in Deutschland, in Holland, in Belgien. Wo stehen wir? Wo stehst du? Wo stehe ich? Stehen wir an der Seite von unseren christlichen Brüdern und Schwestern? Stehen wir an der Seite von unseren jüdischen Geschwistern, unserer Familie? Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Worte haben immer Bestand. Eine Tür, scheinbar von Engeln zugehalten, trennte diese 80 Personen davon, dass ihrem Leben ein Ende gesetzt wurde. Als wenn Gott selber diese Tür zugehalten hat. Gott schenkt immer wieder Bewahrungen, Momente, wo er wirklich wie durch Wunder uns am Leben erhält. Vielleicht werden wir es später erstmal entdecken. Manchmal ist es uns gar nicht bewusst, wie nah wir vielleicht schon auf einer Autobahn, in einer Situation in unserem Leben, bei Erkrankungen, dem Tod waren. Der Gott der Wunder hält uns am Leben. Nicht unsere Nahrung, nicht die Medikamente, sondern Gott sagt, ich bin der Herr über Leben und Tod. Ich bin der Herr der Gemeinde. Ich bin der Herr des jüdischen Volkes. Vertraut mir. Die Zeiten werden turbulent. Die Herausforderungen steigen. Die Philister sammeln sich. Sie tun sich zusammen. Vielleicht sogar mehr als 5 Fürsten. Aber wir haben einen Gott voller Gnade, voller Treue und voller Liebe. Und dieser Gott streckt auch heute seine Hände zu uns aus und er lädt uns ein, dass wir diesen Sonntag nicht abhaken, sondern dass wir sagen, ja, Herr Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich erwähle neu dein Wort zu meinem täglichen Begleiter. Nimm Gottes Wort mit hinein in dein Leben, in deine Familie. Belass es nicht bei einem Kontakt am Sonntag. Das ist zu wenig. Bete, bevor du zur Arbeit gehst, wenn du aufstehst. Meine Frau und ich, wir machen das so, dass wir kurz Bibelworte morgens lesen. Oft hat man keine Zeit, für eine halbe Stunde oder eine Stunde eine Andacht zu machen, aber kurz Gottes Wort zu lesen, am besten laut zu lesen. Psalmen, die Evangelien, die Propheten aus dem sogenannten Alten Testament. Nimm Gottes Wort hinein, sprich es aus. Geh ein paar Minuten eher auf deine Arbeitsstelle, vielleicht vor deinen Kollegen. Ein guter Trick. Du bist allein im Büro, du schließt die Tür und du kannst kurz beten. Du kannst beten, ja Jesus, komm, erfülle mein Unternehmen, ich segne meine Kollegen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das hat eine große, große Wirkung. Der Himmel wartet auf solche Gebete. Die Engel und die himmlische Welt, die haben die Luft angehalten, als Abraham zu den Sternen schaute und zu sich schaute und zu den Sternen schaute und zu sich schaute. Wie wird er reagieren? Die sichtbare Welt sah nicht gut aus, aber Abraham vertraute Gott. Und so schaut auch der Himmel auf uns. Unser Leben ist nicht unbedeutend, sondern ein Gebet macht den Unterschied. Ein Wort Gottes hineingesprochen in deine Welt. Es lädt den ganzen Himmel ein. Gottes wunderwirkende Kraft. Es wird nicht immer einfach. Ich sage es nochmal. Wir sind herausgefordert, vielleicht als Christen wie nie zuvor, auch in Deutschland, Farbe zu bekennen, gegen den Strom zu schwimmen, unsere Stimme zu erheben. Und von uns heraus packen wir das nicht. Wir sind oft ängstlich, feige, selbstbezogen, ich genauso. Aber mit Gott können wir es schaffen. Wenn er auf den Plan tritt, plötzlich, er kommt. Wenn seine Kraft unsere Schwachheit erfüllt, dann sind wir mutig. Dann gewinnen wir neue Hoffnung. So wie meine Kollegin Nastja und ihr lieber Mann noch am Leben sind und wie sie das auch als eine neue Chance begreifen und wie ihr Leben faktisch wie nochmal neu geworden ist, so kann auch dieser Sonntag für dich neu werden. Ich lade euch jetzt ein zum persönlichen Gebet, dass wir noch eine kurze Zeit der Stille haben, jeder an seinem Platz. Und ich lade euch ein, ich bitte euch, bete jetzt. Rufe zum Herrn, schreie zum Herrn. Sag Gott, ich möchte mit dir leben. Ich lade dich neu in mein Leben ein. Gott, vergib mir meine Schuld. Was auch immer dich jetzt bewegt, woran du denkst, wo du spürst, das brauche ich. Und Gott wird unser Gebet hören und er wird antworten. Und er freut sich über Menschen, die ihm vertrauen. Du brauchst nicht gut und perfekt zu sein. Es reicht aus zu sagen, Gott, ich brauche dich. Ich bin schwach, aber mit dir bin ich stark. Amen. Unser Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Treue gegenüber deinem Volk Israel. Danke, dass wir an dem jüdischen Volk sehen, Herr, was du kannst. Entgegen aller Meinung von Menschen, was Menschen so dachten, hast du dieses Volk wiederhergestellt, gesammelt und zu Ehren gebracht. Danke für unser Land, Herr. Danke, dass du auch die große Schuld uns vergeben hast und dass wir heute Wiedergutmachung persönlich und als Nation von ganzem Herzen tun können. Danke für unseren Bundespräsident. Danke, Vater, für alle Menschen, die sich einsetzen für deine Gemeinde und für dein Volk Israel. Gott, und wir bitten dich, erfülle uns heute alle neu mit dieser engen Beziehung zu dir, Jesus. Dass du uns auf die letzte Zeit einstimmst, dass wir keine Angst und Sorgen haben müssen, sondern dass du hineinkommst in unsere Lebenswelt. Und ich möchte, dass wir jetzt alle für 2-3 Minuten still sind und dass jeder an seinem Ort das jetzt beten kann, an seinem Platz, was er beten möchte. Der Himmel hört und Gott antwortet.